Tonight we sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat red meats. Heute Nacht schlafen wir in seidigen Betttücher. Wir trinken aus erlesenen Wein und essen zartes Fleisch. Das Leben im Grand Hotel hat nicht nur Prinzen, Königinnen, Finanzier und Unternehmer von den letzten anderthalb Jahrhunderten angezogen. Auch das heutige Jetset, Film, Musik und andere Stars sind fasziniert vom Glamour von diesen Palästen aus der Wende vom 19. bis 20. Jahrhundert. Procol Harum, die Popband, die Ende 60er Jahre mit A Whiter Shade of Pale ist weltbekannt wurde, hat 1973 sogar ein ganzes Album unter dem Titel Grand Hotel produziert. Was die Procol Harum in den 70er Jahren inspiriert hat, hat auch noch vor 5 Jahren ein DJ Bobo fasziniert. Er hat seine Hochzeit im Grand Hotel Château Gutsch ob Luzern stattfinden. Seither ist der Betrieb aber zugegangen, das Hotel steht zum Verkauf mit ungewisser Zukunft. Und so ist es vielen Hotelpalästen gegangen, die ab 1860 und dann vor allem in der Zeit zwischen 1885 bis 1914 bis zum Ausbruch vom Ersten Weltkrieg gebaut wurden. Luxus ist teuer und wenn er soll rentieren, erst recht. Es braucht wenig, ein Kriseli und es kriselt sofort in der Hotellerie. Und wer nicht auf festen Beinen steht, geht um. Im Doppelpunkt heute wollen wir aber die positive Seite der Sache kennenlernen. Was hat an diesen Grand Hotel im 19. und 20. Jahrhundert fasziniert und was hat es möglich gemacht, dass doch einige mit Glanz überlebt haben und überleben, und zwar noch gäng im Besitz der Gründerfamilie. Zum Beispiel das Hotel Waldhaus Zils Maria, wo noch gäng ein ganzjährig angestelltes Trio jeden Tag die Salonmusik spielt, die wir gerade hören, und was schon vor 100 Jahren die vornehme Kundschaft unterhalten hat. Das Trio Farkas. Heute führt der Urs Kienberger zusammen mit seiner Schwester und dem Schwager das Haus mit 150 Zimmern.
Das Klavier, das ist Steinway mit Fabrikationsjahr 1904 und wird jeden Tag intensiv gespielt. Wir haben ein Haustrio.
Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel von einem Grand Hotel in Familienbesitz ist das Bad Rutz Palace Hotel in St. Moritz. Der 74-jährige Hauptaktionär und langjährige Direktor ist der Hans-Jürg Bad Rutz.
Mein Großvater hat ja das Hotel gegründet. 1896 ist es ja gebaut worden. Dann ist mein Großvater leider gestorben im 1904. Und dann hat mein Vater übernommen 1904. Und mit seiner zweiten Frau, meine Mutter hat er geheiratet im 22. Und die haben das Thema so aufgebracht, dass das ein, wie soll ich sagen, ein international bekanntes Hotel geworden ist.
Die operative Leitung vom Bad Rutz Palace Hotel St. Moritz hat heute der Hans Wiedemann. Auch ihn werden wir in diesem Doppelpunkt kennenlernen. Das dritte Beispiel von einem Grand Hotel in über 100-jährigem Familienbesitz, vorübergehend aber verpachtet, ist Hotel Saratz zu Pontresina. Der Nuzaratz, Vertreter der Besitzerfamilie.
Das Hotel ist seit 1865 in Betrieb, zuerst 10 Jahre als Garni und nachher ab 1875 als Hotel, Erstklasshotel, sogar Luxushotel, Gourmand des Hotels de tout premier rang, bis 1973. Und dann ist natürlich die ganze Familie ist in diesem Betrieb aufgewachsen und man ist gar gehangen. Wir sind eine grosse Familie, die sehr viel zusammen ist, die guten Kontakt hat. Wir haben uns gesagt, das ist unsere Stube, da sind wir aufgewachsen und wir möchten das in Zukunft tragen und auch unseren Kindern weitergeben.
Lassen wir jetzt ein bisschen in die Zeit hinein, wo die Grand Hotels entstanden sind. Sie sind nicht entstanden für Leute wie die meisten Hörerinnen und Hörer von diesem Doppelpunkt. Sättige wie wir haben dann zumal Ferien gar nicht gekannt. Schon gar nicht Ferien fort von daheim. Ferien hat es dann nur für die Oberschicht gegeben. für die Aristokratie vom Blut, die Adligen, die dann eine mehr oder weniger aussterbende Gattung Mensch waren, und für die Aristokratie vom Geld und vom Geist. Bankier, Grossunternehmer, Berufsoffizier, höhere Staatsbeamte, Professoren, Ärzte, Anwälte und ähnliche Leute in privilegierten Positionen. Das waren die Touristen von damals. Und die haben in der Bergwelt der Schweiz damals anders gesucht als heutige Alpentouristen. Der Roland Flückiger, stellvertretender Leiter der Denkmalpflege der Stadt Bern, ist Spezialist für Geschichte und vor allem für die Architektur der historischen Hotelpaläste. Und er hat zwei ebenso informative wie schöne Bücher darüber gemacht. Hotelträume heisst das eine, Hotelpaläste das andere. Rausgekommen sind sie im Verlag Hier und Jetzt. Wir wiederholen die Angaben am Schluss von diesem Doppelpunkt. Die reisende Oberschicht vom Ende des 19. Jahrhunderts und vom Anfang des 20. bis zum Ersten Weltkrieg hat im Grand Hotel im Grund den Luxus gesucht, den sie auch daheim hatte, dazu die Gesellschaft von Gleichgestellten und eine schöne Naturkulisse, sagt Roland Flückiger.
Man hat einmal im Hotel innen alles gemacht, was für die damaligen Gäste wichtig war. Es hat Hoteliers und Architekten, die auf England studieren und schauen, wie die englische Oberschicht wohnt, für das man in den Schweizer Hotel genau das Gleiche konnte inszenieren. Nachher hat es eine gute Lage gebraucht. Also es gibt ja Hotels, die am Seeufer entstanden sind, mit Blick über den ganzen See. Und nachher gibt es Hotels, die auf dem Berggipfel entstanden sind, mit Aussicht über Täler. Das war ein zweiter wichtiger Punkt. Und das dritte wichtige war eine gute Umgebung. Also man hat gleich einmal angefangen, Hotelpark zu gestalten, dass die Leute, die im Hotel waren, nicht nur im Hotel sein konnten, sondern sich draussen bewegen, gehen spazieren, Spazierweg, Bank, Aussichtspavillon etc.
In diesen Hotels hat es alles gegeben, was man dann für ein standesgemäßes Leben gebraucht hat.
Es hat Räume für verschiedene Aktivitäten. Schreiben war ja eine Aktivität, die man nicht im Hotelzimmer gemacht hat. Für das hat es einen Salon gegeben, den Schreibsalon. Geraucht hat man noch nicht im Hotelzimmer, sondern im Rauchsalon, Zigarren nach dem Essen. Für alle diese Aktivitäten hat es Räume im Hotel. Und daneben weiss man gerade von diesen abgelegenen Hotels, dass es so ganze Infrastruktur hat von Kiosk. Da hat man im Kiosk die ganze Bergsteigerausrüstung kaufen, wenn man es nicht hatte. Und man erst gemerkt hat, dass man anständige Schuhe braucht, um zu laufen, wenn man dann doch auf einen Berg gegangen wäre. Also es hat eigentlich alles gehabt, was man zum Leben gebraucht hat. Und die Sachen sind alle hergetragen worden von der einheimischen Bevölkerung. Die Organisation, die hat geklappt.
Das Hotel war ein luxuriöser Lebensraum in einer Welt, wo man eher auf Distanz hat gehalten und bestaunet.
Die Leute im 19. Jahrhundert sind nicht wandern, wie wir das heute vorstellen, sondern man hat die Gegend besucht, man ist mit der Kutsche hergefahren, hat die bestaunt. Ein typisches Beispiel, im Wallis gibt es sehr viele alpine Hotels in dieser Zeit. Und dann ist man in die Hotel gegangen, auf die Hotelterrasse und hat zugeschaut, wie eine ganz kleine Minderheit auf die 4000er rauf gekraxelt sind.
Die begüterte Hotelgesellschaft hat zugeschaut, wie die damaligen Pionier vom Alpinismus, Engländer vor allem und ihre Schweizer Bergführer, in das wilde Gebirge rein sind, wo sie in vornehmer Distanz gehalten haben. Und auf Distanz haben sie auch die Einheimischen gehalten. Eine vorwiegend sehr arme Bergbevölkerung, die höchstens von weitem zuschauen konnte, wie das Leben in den höheren Kreisen abläuft.
Die Einheimischen, die waren höchstens in dienender Funktion in einem Hotel. Das Höchste, was jemand erreichen konnte, war ja der Hotelconcierge. Sonst waren das Angestellte, die zum Hintereingang eingegangen sind. Zum Haupteingang ist der Gast gegangen oder ihnen begleitet worden. Es gibt ja Orte, wo die Hotels auch ganz klar sich vom bestehenden Dorf abwenden. Also die Hotels sind für sich eine Gruppe neben dem alten Dorf und sie schauen vielleicht sogar in eine andere Richtung. Man weiss, zum Beispiel in Leukerbad haben Hotelgäste protestiert, dass der Misthaufen vom Bauer zu Nacht beim Hotel sei, dann müsse jetzt weg.
Die Situation war in dieser Hinsicht ähnlich gewesen, wie sie heute für die Ferienhotel am Strand von Drittweltländern Wirklichkeit ist. Afrika vor allem oder im fernen Osten. Und in einem gewissen Sinn sind viele Berggegenden in der Schweiz Ende des 19. Jahrhunderts auch effektiv noch dritte Welt gewesen. Der Roland Flückiger erzählt zum Beispiel, wie die damaligen Touristen sie von bettelnden Einheimischen förmlich belagert wurden.
Ganz schlimm muss es gewesen sein auf der kleinen Route über die kleine Scheidegg, weil dort sind ganz viele Leute drüber. Es war eine berühmte Route gewesen, von Lauterbrunnen über die kleine Scheidegg, Grindelwald, grosse Scheidegg, bis auf Meiringen. Aber das hat die Leute offensichtlich gestört. Also die Touristen, die gereist sind, hat das gestört. Man kann das in mehreren Reiseführern nachlesen, die sich beklagen und sagen, sogar heisst, das ist eine schreckliche Route, dort hat es nur Bettler. Es war natürlich auch eine Zeit, gewesen, wo einfach ein grosser Unterschied war zwischen der einheimischen alpinen Bevölkerung, die irgendwo im Existenzminimum gelebt hat, und der reichen Welt, die sich in den Hotels vergnügt hat, quasi ihren Inseln. Es gibt dazu ja einen Roman vom Schriftsteller Konrad Falke mit dem Titel «Wengen», wo das so schön beschreibt, oder? Das Leben in diesen Bausälen, wo sich die Einheimischen höchstens können durch die Fenster durch am Abend anschauen.
Ein paar wenige arme Bergler sind allerdings zu den grössten Hoteliers der Welt geworden. Der berühmteste ist der Cäsar Ritz, in Niederwald im Obergoms mit 12 Geschwistern in einer Bergbauernfamilie aufgewachsen und der Bauer vom Hotel Ritz in Paris. Aber auch der Ur-Urgrossvater von Hans-Jürg Badrut und Grossvater vom Gründer vom Badruts Palace Hotel St. Moritz, der Johannes Badrut, ist als armer Bergbauernsohn aus dem Schanfigg nach St. Moritz gezogen, um sich dort als Maurer und Maler eine Existenz aufzubauen. Im 18. Jahrhundert haben Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau oder Schriftsteller wie Hermann Haller die Schönheit der Natur und Alpenwelt entdeckt. Im 19. Jahrhundert ist es in den führenden Gesellschaftskreisen Mode geworden, in die Welt zu reisen und sie wenigstens als Kulisse zu bestaunen. Erleichtert haben das einerseits die Eisenbahn, damals ein ganz neues Verkehrsmittel, und andererseits eben die Grand Hotel als Aussenstationen vom gewohnten Luxus. Wie bei allen Modenen haben das nicht wenige Leute mitgemacht, die spontan nicht unbedingt grosse Begeisterung für die Bergwelt aufgebracht hätten. Umso mehr mussten die Hotelier gang neu dafür sorgen, dass die Zivilisationsinseln attraktiv sind. Zum Beispiel hat der Urgrossvater der heutigen Besitzer vom Hotel Waldhaus Sils Maria 1910 ein Velte Mignon-Klavier gekauft. Wie das tönt, könnt ihr jetzt noch hören. Das Klavier war eine besondere Art von Musikautomat, ein mechanisches Wunderwerk. Berühmte Pianisten haben darauf ihre Stücke gespielt und jeder Anschlag ist auf eine Papierrolle graviert worden. Dank dem Hausmechaniker vom Hotel Waldhaus, Guido Schmidt, funktioniert die empfindliche Maschinerie noch immer, beziehungsweise wieder. Und das Velte Mignon-Klavier steht wieder im gleichen Empire-Salon, was 1910 die damalige Kundschaft zum Staunen gebracht und unterhalten hat. Aber das ist nur eine Nebensache im Vergleich zu ganz grundlegenden Neuerungen. Der Lift zum Beispiel. Vor der Jahrhundertwende hat es keine Lifte gegeben und das hat geheissen, dass man die wirklich zahlkräftige Kundschaft nur im ersten, eventuell noch im zweiten Stock vom Grand Hotel unterbringen konnte.
Das hat geheissen, zweimal Stegen laufen. Das war eine schwierige Sache. Also der Lift war eine ganz grosse Entwicklung, die das Hotel und auch die Hotelarchitektur beeinflusst hat. Etwas Zweites Wichtiges war natürlich das Licht. Das Licht hat es ermöglicht, dass man nicht mehr so russige und dunkle Zimmer hatte und dass man am Abend den Speissaal festlich auch erleuchten konnte. Also das war eine ganz grosse Geschichte. Die Heizung ist dazugekommen. Die Heizung hat es ermöglicht, dass man ein Hotel auch im Winter anständig führen konnte. Das Vierte, was gekommen ist, sind die sanitären Installationen.
1876 hat man in der Schweiz zum ersten Mal elektrisches Licht produziert, vorübergehend nur für ein Fest, für das Eidgenössische Schützenfest zu Lausanne. Fest eingerichtet worden ist elektrisches Licht zum ersten Mal im Hotel Engadiner Kulm St. Moritz im Jahr 1879. Initiant war der damalige Eigentümer, der Johannes Badrut, erzählt stolz der jetzige Besitzer vom Badrutspalas, der Hans-Jürg Badrut.
Mein Urgroßvater hatte ja die erste Elektrizitätswerke in der Schweiz gehabt. Und wo mein Großvater das Palas gebaut hat, hat er ein Badezimmer pro Etage gehabt, eines separates und eines öffentliches Badezimmer. Und dann alle haben gesagt, du wirst niemals können das rausholen. Unterdessen haben wir ja praktisch alle Zimmer mit Bad. Das ist ja ganz klar, dass man das alles brauchen tut.
Eine andere technische Pioniertat hat man im Hotel Waldhaus schon 1908 gefunden, berichtet Urs Kienberger vor einer Tür im Keller, die mit Vakuumraum beschriftet ist.
Das Waldhaus hat eine zentrale Staubsaugeranlage 1908 mit einem Röhrensystem durchs ganze Haus. Und da drinnen hat es einen kleinen Motor, einen Elektromotor, der ein Vakuum geschaffen hat. Da hat man auf jedem Stock, wenn man wollte, hat man Schläuche anschliessen.
Das, was heute der drahtlose Internetanschluss und der Flachbildschirmfernseher mit mehreren hundert Programmen in dem Hotel ist, ist in der Pionierzeit des Grand Hotel zuerst der Telegraph und nachher das Telefon gewesen. Um 1850 herum ist das schweizerische Telegrafennetz eingerichtet worden. 1876 ist das Telefon erfunden worden und schon 3 Jahre später, 1879, hat der Hotelier Ami Chessex in seinem Hotel des Alpes Territe die erste Haustelefonanlage in der Schweiz bauen. 1880 hat es dann die ersten Telefonnetze in der Schweizer Stadt gegeben. Telegraph und Telefon haben es nicht nur möglich gemacht, aus dem Hotel in die Welt raus zu telefonieren. Fast noch wichtiger war am Anfang, dass man konnte telegrafisch oder telefonisch Zimmer reservieren in dem Hotel. Und das war noch lange nicht selbstverständlich, weiss der Roland Flückiger.
Vielfach war es aber so, dass man einfach warten ist. Also man ist auf Luzern warten, für dass man auf dem Bürgerstock freie Zimmer hatte, für dass man auf dem Bürgerstock konnte. Weil man halt nicht konnte vorher ein E-Mail schicken, um zu sagen, wir kommen da, oder? Das ist vielleicht für viele Leute in der heutigen Welt gar nicht vorstellbar. Man ist von London über einen Kanal, über Paris, Basel angereist, ist auf Luzern gereist und hat dort einmal gewartet. Und von Luzern aus hat man dann aufgetelegrafiert und gesagt, sagen Sie uns dann, wenn das nächste Zimmer frei wird. Es gibt ja viele Gegenden, wo ein Hotelier mehrere Hotels hatte, dass man quasi auf der Anreise schon hat können, bei ihm übernachten konnte.
Eine Pionierleistung mit besonderem Hintergrund hat der Alexander Seiler, der Hotelkönig von Zermatt, geboten. Sein eigenmächtiges Vorgehen mit seinen Hotelgründungen hat zu Konflikten mit der Burgergemeinde geführt und als er das Hotel auf der Riffelalp gebaut hat, ihm die Burgergemeinde als Landeigentümerin das Recht verweigert, die Gäste, die mit der Gornergratbahn zur Station Riffelalp hochgefahren sind, mit einem Wagen abzuholen und ins Hotel zu führen. Daraufhin hat der Alexander Seiler bei der Eidgenössischen Bundesversammlung eine Konzession für ein Tram von der Bahnstation zum Hotel verlangt. Er hat die Konzession bekommen und ab 1899 ist auf 2222 Meter über dem Meer das höchstgelegene Tram von Europa gefahren. Viele von diesen Hotels haben mit all ihrem Luxus und trotz der für damaligen Verhältnisse unglaublichen Investitionen floriert und grosse Gewinne abgeworfen. Nach 1860, in den Gründerjahren und dann in der Belle Époque und nach der Jahrhundertwende, haben die liberale Wirtschaft floriert, man konnte problemlos über die Grenzen von Europa reisen. Von 1860 bis 1880 konnte man zu Europa Waren zollfrei verschieben, es hat eine internationale Goldwährung gegeben, und es war viel Kapital umeinander, das Möglichkeiten gesucht hat, sich zu vermehren. Aber ursprünglich sind die meisten grossen Hotels in der Schweiz von Einheimischen mit einheimischem Kapital gegründet worden, sagt Roland Flückiger.
Gerade in der Belle Époque, ab den 1880er Jahren, hat es Hotels gegeben, die dermassen erfolgreich waren, selber im Betrieb, dass sie jedes Jahr können, neu investieren und neue Millionen reinstecken.
Allerdings hat es mit dem Geldscheffeln mit Grand Hotel auch dann nicht immer geklappt.
Ganz ein gutes Beispiel ist die Riesengeschichte in Maloja, die 1884 aufgegangen ist. initiiert von einem belgischen Graf, der sein ganzes Vermögen reingesteckt hat, für in Maloja, weit weg von jeglicher Infrastruktur, ein Casino, ein Spielcasino zu eröffnen mit Hotelbetrieb. Das ist an und für sich eine verrückte Geschichte, die sofort im Konkurs geendet hat, weil einfach die Umstände nicht gut waren. Die Grenzen sind dann noch zugegangen, aber es waren sonst schon Probleme gewesen. Also das ist so ein Resort, würde man heute sagen, wo schon sehr gleich einmal Konkurs gemacht hat.
Unforgettable, unvergesslich die Zeit der Grand Hotel am Ende des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Unvergesslich auch, wenn kaum mehr jemand lebt, der die Zeit selber gesehen hat. Unvergesslich in kollektiven Erinnerung wie Evergreens. Unvergesslich durch Beschreibungen in Romanen, durch Bilder, durch Filmen und Legenden. Unvergesslich, aber fürs Erste gründlich zu Ende gegangen mit dem katastrophalen Ereignis, das eine ganze Epoche und eine ganze Welt hat in Blut und Trümmer versinken mit dem Ersten Weltkrieg. Der Roland Flückiger.
1914 ist die Welt zusammengebrochen. Also der Erste Weltkrieg hat alles ausgelöscht, was in der Belle Epoque Tourismus möglich war. Die Grenzen sind zugegangen und die Leute sind heim. Und es hat ein paar Adelige und Oberschicht-Leute gehabt, die blieben sie in den Hotels und die sind auch verarmt, weil kein Geld mehr gekommen ist. Und nach dem Zweiten Weltkrieg erst ist es wieder einigermaßen aufwärts gegangen. Aber im 20. Jahrhundert war ja eine allgemeine Ablehnung von der Architektur aus dem 19. Jahrhundert. Und damit ist einfach auch das Hotel aus dieser Zeit ist passé gewesen und ist bekämpft worden als grosser Koloss, als unmögliche Anlage, die nicht mehr richtig zu betreiben ist. Und in diesem Rahmen sind sehr viele Hotels verschwunden. Auch staatlich gefördert. Also es hat ein Förderungsprogramm gegeben, wo man gesagt hat, welche Hotel das man abbrechen soll, welche Hotel das man sanieren, purifizieren, wie man gesagt hat. Und welche Kurorte das man sanieren und was man wegräumen soll. Und da ist natürlich einiges verschwunden. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir in der Schweiz nie Kriegszerstörungen hatten oder mit eigentlich europäisch gesehen relativ grossen Bestand noch haben an so historischen Hotelbauten aus dem 19. Jahrhundert.
Unter denen wenden wir uns jetzt im zweiten Teil vom Doppelpunkt über Grand Hotel denen zu, die noch gängig Familienbesitz sind und die noch gängig oder wieder florieren. Und wir wollen wissen, warum. Denn alle die Hotels sind von drei grossen Krisenzeiten geschlagen worden. Zuerst, wie gesagt, vom Ersten Weltkrieg, nachher von der Weltwirtschaftskrise nach dem Börsenkrach von 1929 und schliesslich vom Zweiten Weltkrieg. Der Einschnitt vom Ersten Weltkrieg war der schlimmste, vor allem, weil dann viele von diesen Hotels noch nicht sehr lange bestanden haben. Nur gerade 6 Jahre zum Beispiel das Hotel Waldhaus, Zils Maria.
Das Waldhaus hat 1914, so gegen den 20. Juli, ist es fast voll gewesen. Es hat gut 200 Gäste gehabt und man hat das Gefühl gehabt, es kommt eine normale Saison. Am 5. August sind alle weg gewesen. Und es steht mit roter Tinte steht drüber der Weltkrieg. Dann haben sie den geschlossen, aber im nächsten Jahr wieder aufgemacht, auch mit einer ganz minimalen Besetzung. Im Jahr 1915 hat das Haus insgesamt 85 Gäste gehabt, nie mehr als 46 auf das Mal und ist schon so gross gewesen wie heute. Sie haben aber immer weitergemacht. Und es ist bis 1918 ist dann eine recht starke Zunahme gekommen wieder von den Frequenzen, sodass sie die laufenden Ausgaben decken konnten, aber die Zinsen sind immer höher aufgelaufen. Und dort ist das Waldhaus wirklich fast untergegangen, wenn nicht meine Großeltern, das war der Schwiegersohn und die Tochter, wenn nicht sie dann gekommen wären und wirklich das Ganze haben können in die Hand nehmen. Und dann ist ein paar Jahre in den 20er Jahren ist es ein paar Jahre ganz stark gegangen, haben meine Großeltern auch sehr stark ausgenutzt. Und das wieder der Ladenabend. Zum Glück noch nicht gerade 1929. Man denkt immer an 29, weil dort der Börsencrash war. Aber eigentlich war 1930 noch ein gutes Jahr gewesen. Und dann ist aber der Boden rausgefallen. Zwischen 1930 und 1932 ist die Frequenz und der Umsatz um 70% zurückgegangen. Ich habe mir das immer wieder vor Augen geführt. Das könnte uns ja jetzt passieren, wir wissen es ja nicht. Ich meine, wenn ich jetzt das Jahr hätte 50'000 Logiernächte und in zwei Jahren hätte ich noch 15'000. Ich hoffe es nicht.
Ein Prinzip zum Durchhalten war also, profitieren und vorwärts machen in den guten Zeiten, zurückfahren, zurückheben und durchziehen in den schlechten. So konnten die Vorfahren von Urs Kienberger und das Hotel können überleben.
Sie haben effektiv 20er Jahre sehr stark und gut ausgenutzt, haben aber fertig gebracht, um rechtzeitig reagieren und zurückzufahren und mit diesen ganz schwierigen Bedingungen zu leben, die dann nachher gekommen sind. Aber es war natürlich auch unter Preis gewesen, dass man an allen Ecken und Enden gespart hat, auch privat. Mein Großvater hat dann noch seine Lebensversicherung verpfändet. Er hat selber eigentlich alles Geld reingesteckt, was er noch hatte. Es hat schon lange keine Dividenden mehr gegeben.
Wobei das Dividenden wären gewesen, die eigentlich primär an die Familie wären gegangen, oder?
Das stimmt. Aber es ist seit 1918 ist effektiv eine Aktiengesellschaft, rein rechtlich, aber immer noch eine der Familie.
Eine Aktiengesellschaft gründen, also die Finanzbasis verbreitern und gleichzeitig das Privatvermögen vom Geschäft zu trennen, das war auch eine der Massnahmen, die nach 1918 das Badrutz-Palace geholfen über Wasser halten, erzählt der heutige Hauptbesitzer, der Hans-Jürg Badrutz.
Ja, es war natürlich so, das Hotel war ja früher eine Familie, also es war eine private, also nicht einmal eine Gesellschaft, sondern es hat einfach der Familie Badrutz gehört. Und der Erste Weltkrieg hat es damit gebracht, dazu gebracht, dass wir eben eine Aktiengesellschaft müssen machen und Aktien, meistens sind das jetzt Freunde und Bekannte und Geschäftspartner, wo dann die Aktien gekauft haben, wo dann eben das mitgebracht hat, dass wir also nicht mehr allein Herrscher sind, sondern dass wir eine Aktiengesellschaft sind mit einem Präsidenten, mit einem Verwaltungsrat und mit jedes Jahr eben unsere Generalversammlung und so weiter. Also das ist ganz normal.
Aber es ist schon noch im Wesentlichen, also zum grossen Teil.
Zum grossen Teil sind wir noch Besitzer, aber das ist immerhin ja, so gut 70 oder 80% ist die Familie Besitzer und der Rest ist so weit verstreut. Aber es hat viele, die dann sehr, sehr gerne zur Generalversammlung gehen. Natürlich gibt es ein gutes Mittagessen, das ist klar.
Ein wichtiger Punkt war auch, sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg.
Die Banken hatten Einsicht und haben uns die Zinsen gestundet und so weiter. Und darum sind wir einigermaßen mit einem blauen Auge davor gekommen.
Und auch im Badrutz-Palast St. Moritz hat es geheissen, Betrieb halten, aber runterfahren mit dem Personal, mit den betriebenen Räumen, mit den Betriebskosten.
Man hat im Stübli Mittag gegessen, das Restaurant war zu, gewesen, die Hallen war praktisch alles, gewesen, was man hat. Und in den Zimmern hat man vielleicht nur ein oder zwei Etagen offen gehabt und so weiter. Aber man hat probiert, dass man immer nicht vergessen geht.
Und entscheidend, man hat sogar dann, wenn es sehr schwer war, Neuerungen eingeführt und so bald als möglich wieder investiert. Der Oskar Kienberger zum Beispiel, Schwiegersohn vom Hotelgründer Josef Giger, hat 1924 angefangen, das Hotel auch im Winter offen zu haben, um die Schulden können abzutragen, die mit der Weltkriegszeit aufgelaufen sind. Das hat bedeutet, dass das Hotel wintertauglich ausgebaut werden musste und dass man für Anlagen für den Wintersport gesorgt hat. Eisfelder, eine Schlittenbahn, eine Skischule. St. Moritz war es ein Vorfahr von Hans-Jürg Badrutz, der überhaupt angefangen hat, St. Gadin als Winter- und Skiferienort zu lancieren. Und zwar mit Hilfe von den Engländern, die in einem gewissen Sinn überhaupt der Finder nicht nur vom Alpinismus, sondern auch vom Wintersport in den Alpen waren. Im Jahr 1864 hat der Johannes Badrutz 4 Engländer eingeladen, die Wintersaison in seinem Kulmhotel zu verbringen, um ihnen zu beweisen, wie schön und sonnig St. Gadin im Winter ist. Und er hat Erfolg gehabt. Langsam aber sicher sind mehr Kunden in die silbrige Engadiner Winterwelt gekommen, und die Engländer haben das Curling, das Bobfahren und das Skijöring in die Alpen gebracht. Beim Skijöring lässt man sich von einem Ross über das Eis von den Engadiner See ziehen. Was mit beigetragen hat zum Überleben von der Grand Hotellerie, war gängig, dass man nicht nur an eigenen Betrieb, sondern auch an die Entwicklung der ganzen Umgebung gedacht hat. Im konkreten Fall von den Engadiner Hotel war das zweimal das Einsetzen dafür, dass die Wintersport-Olympiade in St. Moritz durchgeführt wurde. Die Familie Badrut war da an vorderster Front aktiv.
Mein Vater hat da sehr stark mitgemacht, im 28. Und dann im 48 war er schon älter, aber immerhin hat er also im Komitee mitgemacht und so weiter. Speziell der Kurverein von St. Moritz hat dort sehr stark geweibelt. Das hat St. Moritz sich sehr, sehr stark eingesetzt. Aber nach dem Krieg hat es natürlich wenig Länder gehabt, die eine Winter- und Olympiade hätten können machen. Es hätte eigentlich sollen in Italien sein, aber die sind noch nicht so weit gewesen und so weiter. Und dann ist es zu uns gekommen. Und das hat uns also sehr geholfen, den Winter, die Saison zu verlängern.
Das Wichtigste hinter all diesen konkreten Massnahmen aber ist, sagt Urs Kienberger.
Die Leidenschaft für etwas, wo unsere Urgroßeltern gebaut haben, als Lebenstraum. Sie sind ein Leben lang Hoteldirektoren gewesen, auch von Häusern, die nicht ihnen gehört haben. Wo das aufgegangen ist, war mein Urgroßvater 61, die Urgroßmutter 59, also zu damaligen Vorstellungen am Ende von ihrem aktiven Leben. Aber das ist wirklich in vieler Hinsicht ihr Traum gewesen, ihr eigenes Haus zu bauen und genau so zu machen, wie sie es denn wollen. Also es ist ihnen jeden Aspekt vom Haus wichtig gewesen und jeden Aspekt nach Möglichkeit so, wie sie es sich in diesen langen Jahren ausgedacht haben. Und diese Überzeugung, diese Begeisterung hat sich eigentlich übertragen von einer Generation auf die andere. Auch in den schwierigen Zeiten ist die Überzeugung geblieben, das ist etwas Gutes und das ist etwas Schönes. Und das kann man weitertragen. Und es lohnt sich, um sich dafür einzusetzen.
Sich einsetzen heisst konkret, Tag und Nacht für das Hotel da sein. Der Hans Badrut.
Früher hat es also sehr oft gegeben, dass ich dann so Nächte hatte, wo ich halt einfach so direkt vom Smoking ausgezogen habe, ein anderes Kleid angelegt habe und ins Büro gegangen bin. Aber das kann ich jetzt nicht mehr machen, das ist jetzt klar.
Der persönliche Einsatz für etwas, wo man daran glaubt, das ist die wichtigste Voraussetzung für das Weiterbestehen eines Grand Hotel. Und dazu das Bewusstsein, dass man mit dieser Substanz, die die Vorfahren aufgebaut haben, mit dem Bau einerseits, aber auch mit der Tradition von allem, was man den Gästen bietet und was der unvergessliche Hoteltraum ausmacht, das Bewusstsein, dass man mit dieser historischen und traditionellen Substanz kann auch in die Zukunft arbeiten. Für das muss man nicht unbedingt zur alten Hotelierfamilie gehören. Beweis ist der Hans Wiedemann, der im Auftrag von Hans-Jürg Badrut das Badruts Palace St. Moritz führt.
Ja, ich glaube, an diesen Palace, was das Wichtigste ist, dass man eine Passion für das Produkt hat, ein sehr, sehr gutes Verständnis für die Vergangenheit. Man muss sich zuerst einschaffen, man muss genau wissen, wo das Hotel herkommt, damit man in Zukunft investieren kann. Also, Sie haben vollkommen recht, das ist so sensibel. Man kann einfach nicht einfach drauf los investieren. Das muss stimmen, sonst macht man es kaputt.
Der Hans Wiedemann hat die Hotels in der ganzen Welt geschaffen, genauso wie die Gründer und Kinder von der grossen Schweizer Hotelierfamilie. Und er hat, auch wenn noch nie ein Hotel ihm gehört hat, mit der Mentalität der grossen Hotelier geschaffen.
Meine Arbeit ist mein Hobby. Und schon als junger Mann bin ich in die weite Welt raus. Also ich bin nicht mehr der typische Schweizer, sondern ich habe viele, viele Jahre, 15 Jahre genau im Ausland geschafft, verschiedene Kulturen, ob das jetzt Australien oder China oder Japan ist, miterlebt. Und auch ein Interesse für Verkauf und speziell Marketing, weil ich glaube, heutzutage ohne Marketing geht es nicht mehr. Und man darf einfach nicht zurücklehnen und glauben, dass das Business von allein kommt. Man muss es holen. Ich habe mich dafür in den 10 Jahren, wo ich jetzt in der Schweiz zurück bin, oft in vielen Gremien aktiv engagiert.
Hans Wiedemann, seine spezielle Motivation, sich jetzt für das Badrutz-Palace so mit Liebe und Seele einzusetzen, wie wenn es sein wäre, hat nebst der Leidenschaft für die Hotellerie allgemein eine persönliche Wurzel.
Meine Frau ist eine Inderin, ist in Singapur geboren, wir haben uns in Australien kennengelernt. Und sie hat von Australien aus, hat sie mir immer gesagt, sie will ein Hotel in ihrem Leben einmal sehen und das ist das Badrutz Palace. Und es ist das einzige Hotel, wo ich je mit meiner Familie auch als Gast habe Weihnachten feiern können. Darum haben wir die Atmosphäre, die hat uns dann auch als Familie schon gepackt. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich mit Herr und Frau Baduz ein sehr familiäres Verhältnis haben. Es ist fast wie Eltern und Kinder. Man sieht sich jeden Tag, man redet miteinander jeden Tag. Man trifft auch Entscheidungen sehr, sehr schnell untereinander. Sie haben vollkommen recht, ich spüre das gar nicht eigentlich, dass es nicht meins ist, sondern ich fühle mich unwahrscheinlich daheim und meine Familie auch.
Nicht nur die Motivation von Hans Wiedemann ist die gleiche wie die von den alten Hoteliersfamilien. Im Grund sind es auch seine Rezepte, um in der heutigen Zeit so ein Grand Hotel zu überleben. Zum Beispiel die Saison verlängern und neue Gäste anziehen.
Als Beispiel, das kennt man ja in vielen Regionen in der Schweiz, das Januarloch. Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir in diesem Januarloch machen könnten, weil es ist ja sowieso niemand rum war. Und wir haben die russische Weihnachten kreiert, also nicht die Weihnachten kreiert, sondern den Festtag promotet. Und das ist der 6. Januar. Und seit wir das gemacht haben, sind wir sehr, sehr populär eben im russischen Markt für die 14 Tage im Januar. Und ich darf sehr stolz sagen, das ist mit Abstand unser stärkster Monat jetzt im Jahr.
In diesem Zusammenhang ein anderes Erfolgsprinzip. Vorurteilslos auf alle Gäste eingehen, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem kulturellen Hintergrund. In vielen Schweizer Hotels ist die neureiche russische Kundschaft nicht beliebt, weil sie, vereinfacht gesagt, rücksichtslos, laut und rüppelhaft auftreten. Der Hans Wiedemann sieht das anders.
Man muss einfach Verständnis aufbringen, was in Russland über die letzten Jahrzehnte geherrscht hat. Und das Land hat sich jetzt geöffnet und auch der Russ lehrt sehr schnell und bewegt sich auch in unserer Kultur immer mehr nach unseren Vorstellungen. Aber es macht mich eben auch oft sehr, sehr traurig, dass wir Erfolg haben in diesen Märkten und man dann mit diesen Vorurteilen kommt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, in diesen 13 Jahren, als ich zurück bin in der Schweiz, ich habe noch nie nicht einmal eine schlechte Erfahrung mit einem Russ gemacht, weil einfach in dem Segment, auch wo wir drin sind, das ist la crème de la crème, weltweit. Oder? Und ich würde einfach sehr, sehr aufpassen mit diesen Vorurteilen, weil es kommen noch andere Märkte. Der Inder hat noch nicht angefangen, der Chines ist auch noch nicht da. Also Achtung mit Vorurteilen, weil das ist nicht immer fair.
Für das eben die Idee, die russische Weihnacht hier zu feiern, muss das ja auch publik werden, muss ja das auch bewusst werden in Russland. Das heisst, ihr sitzt nicht hier und wartet, sondern ihr geht raus und geht das verkaufen sozusagen.
Absolut. Man sagt ja, when you go to Rome, do as the Roman do. Wir haben unsere eigenen Agenten in Russland, die uns auch zeigen, wie wir uns in dieser Kultur bewegen und was wichtig ist. Also ich gehe nicht allein, sondern ich habe auf der anderen Seite unsere Partner, die wir auch in den Markt einfließen lassen. Und wir tun das auch regulär machen. Wir haben auch andere Hotels, in dem Fall zum Beispiel das Boralac in Zürich, wo sehr, sehr eng mit uns zusammenarbeitet. Wir machen das zusammen. Und es ist so populär geworden, ich sage Ihnen ehrlich, im Moment könnte ich das Hotel während dieser Zeit zwei- oder dreimal verkaufen, wenn ich Zimmer hätte.
Auf die kulturellen Hintergründe der Gäste eingehen, das fängt schon bei der Sprache an. Und das heisst, dass auch das entsprechende Personal muss können eingestellt werden.
Ohne das Personal eben würde es nicht gehen. Im Wellnessbereich gibt es gewisse Leute, die wir von weit her holen müssen, in Sachen Sprache. Wir sprechen sehr, sehr viel Sprache. Wir haben eben auch Guest Relations, die nichts anderes machen, um sich um die Leute zu kümmern, die kein Deutsch sprechen oder kein Französisch oder manchmal sogar Englisch. Also ob das jetzt vom Indischen über das Russische oder so, die Sprache beherrschen wir auf der Personalseite.
Für wirklich auf ganz fremde Kulturen können einzugehen, wird auch Personal aus dieser Kultur eingestellt.
Absolut. Ohne das geht es nicht. Und ich kann das nur bestätigen. Ich habe auch selber 3 Jahre für die Japaner geschafft. Also ich weiß genau, wie das geht. Und in Australien zum Beispiel nur im Concierge habe ich 6 Japaner gehabt, die sich nur um die Japaner und wir machen es genau gleich da. Ohne die Leute aus dem Ursprungsland geht es nicht.
Auf die Gäste eingehen, ob sie aus einer fremden oder aus der eigenen Kultur kommen. Auf die Gäste eingehen ist vermutlich das wichtigste Erfolgsprinzip von einem Hotel überhaupt. Im Fall vom Luxushotel Padruz Palace heisst das,
wir haben 168 Zimmer und wir haben 480 Angestellte. Wir haben auch viele Services, die wir jetzt implementiert haben, die es früher nicht gegeben hat. Wir haben zum Beispiel Butler-Service in allen Zimmern. Also nicht nur in der Suite, sondern jedes Zimmer hat seinen Butler-Service. Wir gehen oft Gäste zu und versuchen ihnen eben die Wünsche von den Augen abzulesen. Es sind einfach nicht nur die schönen Mauern, die das machen, sondern unsere Hauptaufgabe ist, der fantastischen Kundschaft von der ganzen Welt eine Atmosphäre zu bieten. Weil die haben sowieso daheim schönere Autos wie wir und schönere Häuser und alles. Aber die Atmosphäre, die in diesem Haus herrscht, die ist unique. Und ich glaube, das ist eben auch unser Vorteil. Ich habe immer noch ein Paar, das seit 62 Jahren mit uns im Sommer und im Winter, jeden Tag, wo das Hotel offen ist, sind die Leute da. Wir haben Angestellte, die über 40 Jahre bei uns sind. Und die bringen auch jetzt den neuen Angestellten etwas mit, wo wirklich, das ist einzigartig. Und das ist eben, ich glaube, der Schlüssel von unserem Erfolg.
Zu der besonderen Atmosphäre vom Haus gehört, ganz besonders in der heutigen Zeit, wo wieder die alte Sehnsucht nach dem traditionell Schönen und Zeitlosen erwachen, die alten Einrichtungen, die alte Architektur. Auch in die muss investiert werden. Und es ist eine schwierige Balance zwischen dem Konservieren und dem Neues reinbringen.
Wir haben auch Wissen, dass Familien über viele, viele Generationen, also nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngeren, hier wieder ankommen und für spezifische Sachen hier ankommen. Also darum können wir jetzt nicht einfach modern anfangen renovieren, das heisst Stil, Muren und so weiter. Aber was es ganz sicher braucht, auch für die Kundschaft, ist Technologie. Also Kommunikation und Technologie muss auf dem neuesten Stand sein. Aber man darf sie auch nicht zu fest sehen, sie muss versteckt sein.
Also im Großen und Ganzen, und wenn ich da um mich herum schaue, sehe ich das auch. Wir sind hier in der Saal von der Entree. Da sieht man überhaupt nichts Neues. Es ist einfach frisch, aber nicht neu.
Ja, eben, sehen Sie, und das ist das schönste Kompliment, das Sie mir geben. Wir haben jetzt, wo wir sitzen, in die Halle, ich würde sagen, gute 3 Millionen investiert und man sieht es nicht. Und das ist zum Beispiel das Licht. Wenn Sie an die Decke aufschauen, es ist alles indirektes Licht, das früher nicht da war. Wir haben eine computergesteuerte Anlage, die uns im Tag 4 verschiedene Szenarien gibt von Licht. Wir haben auch Background Music, das ist auch vorher nicht da gewesen. Wir haben auch ein Mikrofon installiert, also ich kann in der Halle sprechen, ohne dass ich grosse Lautsprecherboxen aufstellen muss. Wir haben zum Beispiel auch den Marmor wieder in seinen Originalzustand gebracht. Und das ist eben schön, wenn die Stammgäste reinlaufen, sie sagen, haben sie geputzt? Aber früher hat man schon geputzt. Sie wissen nicht, was wir gemacht haben und das ist für uns das grösste Kompliment. Das grosse Fenster ist das grösste Fenster jetzt im ganzen Kanton. Das sind 800 Kilo. Die haben früher Eisenverstrebungen gehabt, jetzt ist es nur Glas. Und das merken die Leute. Sie wissen, etwas ist anders, aber sie wissen nicht was.
Das alles ist natürlich nicht gratis, es muss rentieren. Im Palast St. Moritz kann man Zimmer für 250 Franken pro Nacht haben. Aber das sind nicht die es ausmachen. Es gibt auch Suiten, wo man bis 19'000 Franken pro Nacht zahlt. Das Palast St. Moritz, sagt Hans Wiedemann, lebt von Gästen, die kaum je über den Preis verhandeln. Und umgekehrt sind es Gäste, wo man auch nicht jede Dienstleistung separat verrechnet. Und doch muss auch das Palast St. Moritz sich ändernden Umständen anpassen. Nicht nur im Angebot, zum Beispiel am Trend zum Fitness- und Wellnessangebot folgen. Es muss sich unter Umständen auch mit anderen Gästen anfreunden als den allerreichsten und den allerschönsten, überlegt Hans-Jürg Badrut.
Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Saison verlängern können, eventuell auch in Gottes Namen über den Schatten springen müssen. Und dass man halt Leute annehmen, die man sonst früher noch nicht so stark wirklich sich Mühe gegeben hat dafür, sagen wir, Incentive-Gruppen oder so Reisegruppen und so weiter. Ich kann mich noch erinnern, dass vor ein paar Jahren, da haben wir gesagt, also ein Bus steht nie vor dem Palast, das wird nie. Und das geht natürlich jetzt auch, ohne dass das geht das nicht. Da kann man machen, was man will. Ein Autobus, wo halt ankommt und wo 20 oder 50 Leute aussteigen, die gehören halt auch dazu, zu den Gästen.
Der Kampf ums Überleben in der Welt der Hotelträume ist hart. Das hat auf eine besondere Art die Familie Saratz erlebt, die in Pontresina seit 1865 ein Hotel besitzt, das zu den schönsten von den kleineren historischen Grand Hotel gehört. Eine Zeit lang hat sie der Familie niemand gehabt, der das Hotel führen wollte, und darum hat man es verpachtet. Mit dem Resultat, dass das offenbar kein Weg ist, um so ein Hotel in eine ersprießliche Zukunft zu führen. Die Familie hat beschlossen, die strategische Führung wieder in die eigene Hand zu nehmen und für die operative Führung einen Direktor anzustellen. Die Verbindung vom Alten und dem Neuen als Zukunftsrezept ist dabei so augenscheinlich wie nie anders. Das Hotel B besteht jetzt aus einem vorbildlich renovierten alten Teil, der verbunden ist mit einem sehr modernen, architektonisch auch wiederum neuen Teil. Das alles hat viel Geld gekostet. Und da ist wieder die alte Tugend zum Tragen gekommen, die auch in den anderen Beispielen von diesem Doppelpunkt zu überleben ermöglicht hat. Der Nutzer Ratz.
Da muss ich sagen, der Familienzusammenhalt hat es erlaubt, die nötigen Eigenmittel aus der Familie zu generieren. Das heisst, wir haben praktisch nach Erbrecht eingeschossen, statt nach Erbrecht rausnehmen. Das ist wahrscheinlich eine seltene Situation, die aber aufgrund von der emotionalen Beziehung zum Unternehmer möglich war und auch aufgrund von der bestehenden guten Verhältnisse in der Familie. Wir haben 4 Restaurationsmöglichkeiten. Wir haben natürlich ganz tolle Zimmer. Wir haben sehr grosse öffentliche Räume, Begegnung, Bar etc. Wir haben ein sehr schönes Hallenbad, wir haben ein Aussenbad, wir haben Tennis, Boccia, einen Garten. Wir sind gerade die Wellness jetzt im Moment auszubauen. Wir machen etwas Wunderschönes, ein Sarazenenbad. Das hat noch niemand gesehen, weil das etwas Neues ist. Wir sind ja stammend von den Sarazenen ab. Man kann mich nicht mehr genau erinnern, weil es liegt 800 Jahre zurück. Aber es ist so, dass wir den Bezug zum Maghreb irgendwie im Blut noch spüren oder glauben zu spüren. Und wir wollen da etwas wirklich Schönes machen, wobei das dann nicht wird abfallen in irgendeine Kopie von einem arabischen Hammam, sondern das wird eine sehr schöne Sache sein. Wir werden dann darüber können reden, wenn es da ist. Es ist im Moment im Bau.
Und der Bau ist teuer, auch wieder wegen einem altbewährten Grundsatz.
Wir tun immer mindestens in Generationen Kategorien denken, vielleicht sogar über das raus. Wenn ich jetzt an die Wellness-Installation, wo wir am Bauen sind, denke, ist das nicht so eine Papier-Maché-Kopie von Römer oder was ich weiß, sondern das sind sehr architektonisch saubere und solide Einrichtungen, die sehr teuer sind zum Erstellen, aber sie haben dann eine längere Halbwertszeit, könnte man sagen, mit der heutigen Sprache. Und das bewährt sich.
Es bewährt sich aber, wie gesagt, die Mittel müssen dafür da sein. Und die kommen in diesem Fall in einem gewissen Sinn vom Verkauf von Familiensilber. Konkret, auf bis vor kurzem freiem Gelände neben einem Hotel, das Familieneigentum ist, wird ein grösserer Komplex von modernen und luxuriösen Eigentumswohnungen gebaut. Und der Erlös vom Verkauf von diesen Wohnungen wird in die neue Hotelanlage investiert. Ist das nicht eine gefährliche Strategie, wenn man längerfristig denkt, weil es nur einmal möglich ist, auf diese Art Geld zu beschaffen?
Ja, die Gefahr ist da und vor allem, wenn man dann statt das Geld zu investieren, schöne Autos oder sonst andere schöne Sachen sich leistet, dann wird es sehr gefährlich. Wenn man konsequent eben die Mittel einsetzt und damit das Haus wirklich wieder so in Schub bringt, dass es funktioniert und es dann auch gut führt, dann nachher bin ich der Auffassung, dass das auch über die Zeit raus sich tragen kann. Das Problem sind immer die Nachholinvestitionen. Die laufenden Investitionen, die sind aus der Hotellerie generierbar. Da haben wir beliebige Beispiele, vor allem hier im Engadin, wo wir eine sehr gute Hotellerie ganz allgemein haben. Und das ist möglich. Wenn man natürlich Silber verkauft und anstatt das wirklich einzusetzen, dort, wo es dann nachher wieder etwas bringt, Mittel abzweigt, dann ist es tödlich.
Tödlich ist für individuell und nach alter Hoteliertradition geführte Hotel vor allem etwas anderes, wenn sie von einer Kette übernommen und nach denen ihren Prinzipien geführt werden. Nicht etwa, dass die Hotel würden verschwinden. Es gibt genug Kunden, die so Kette-Hotel schätzen. Und es gibt genug Hotel, die ohne das Management von so einer Kette nicht überleben könnten. Aber was verschwindet, ist das Individuelle, das Persönliche, das Solide, das offensichtlich eine wieder wachsende Gästeschar anzieht. Darum hat zum Beispiel der Hans-Jürg Badrut allen noch so attraktiven Übernahmeangebot standhaft widerstanden.
Ich wollte aber nur nicht ganz in irgendeiner Hilton oder so etwas Gruppe untergehen. Denn ich habe gesehen, wie das, wenn ein Kollege an mich geht, dann geht das von der Hilton zu der Sheraton und von der Sheraton wieder ab anders. Und dann wird wieder alles verkauft und dann ist es dann irgendwie ein Teil von einer Gruppe, wo dann kein Mensch etwas weiß davon und wo dann gar nicht mehr entsprechen tut.
Also wo eigentlich auch der ganze Geist vom Hotel nicht mehr kann.
Und das würde dann natürlich auch nicht mehr, wenn dann so auf einmal von Chicago aus heißen würde, jetzt müssen sie 50% von ihrem Personal entlassen. Die haben keine Ahnung, wie das in der Schweiz eben geht oder so.
Für dass es in der Schweiz weiterhin mit ein paar historischen Grand Hotels in der Hand von traditionell und gleichzeitig innovativ denkenden und handelnden Hoteliers weitergeht, braucht es allerdings nicht nur die entsprechenden Direktoren, Direktorinnen und ihr Personal. Der Waldhaushotelier Urs Kienberger erinnert daran.
Wenn jemand Freude hat an diesen alten Häusern und sagt, es ist denn schön, dass ihr das und das noch habt, dann muss er oder sie sich selber vielleicht auch ein bisschen sagen, man muss sich auch ein bisschen darauf einstellen. Die muss dann eben auch, wenn man das möchte und das erhalten möchte, muss man schon auch bereit sein, selbst und jenes schräg sein zu lassen. Und ungerade und manchmal auch unpraktisch. Also, solche Häuser gibt es noch weiterhin, wenn es auch Leute gibt, die Freude daran haben und die bereit sind, darauf einzugehen. Das hängt also nicht nur von den Hotels ab und von den Tellerwäschern, sondern auch von den Gästen.